Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum aktuellen Onda Info. Wenn im November in Nicaragua gewählt wird, haben zahlreiche Indigena und Mestizen keine Stimme. In Argentinien stellte sich der als blonder Todesengel bekannte Ex-Militär Alfredo Astiz den Behörden. Und in kolumbianischen Knästen verschärfen sich die Auseinandersetzungen zwischen rechten Paramilitärs und Gefangenen aus der Guerilla-Organisation FARC. Das sind die Themen unserer Meldungen. Ein ausführlicher Beitrag informiert euch dann noch über die Folgen der Verhaftung von Vladimiro Montesinos. Seit der ehemalige peruanische Geheimdienstchef in Venezuela verhaftet wurde, gibt es diplomatischen Streit zwischen den beiden südamerikanischen Staaten.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Nicaragua. Rund 20.000 Indigener und Mestizen werden bei den Wahlen im November ihre Stimme nicht abgeben können. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Sonderbeauftragten für Menschenrechte an Nicaraguas Atlantikküste, Norman Bent, der Ende Juni veröffentlicht wurde. Nach Angaben von Pater Bent kosten die Formalien, die in abgelegenen Orten nötig sind, um eine Geburtsurkunde zu bekommen, über 500 US-Dollar. Daher hätten die meisten Indigenas keine gültigen Wahldokumente. Die Regierung kümmere sich jedoch nicht um dieses Problem. Die Menschenrechtsbeauftragten Flor Elena Ruiz, Patricia Obregón und der allgemeine Verwalter Benjamin Pérez Fonseca gaben indes bekannt, dass im ersten Halbjahr 2001 406 Anzeigen eingegangen seien. Davon richteten sich 17 gegen Regierungsinstitutionen, 88 gegen die Polizei und 87 gegen Gerichtsinstanzen. Demnach verletzen vor allem Polizei und Gerichte die Menschenrechte.
Argentinien. Alfredo Astiz hat sich am 2. Juli der Justiz gestellt. Wenige Tage zuvor hatte eine argentinische Richterin Haftbefehl gegen den als blonder Todesengel bekannten ehemaligen Fregattenkapitän und seinen Marinekollegen Jorge Vildosa erlassen. Auch Interpol hatte die Ex-Militärs zur Fahndung ausgeschrieben. Der Grund? Die italienische Justiz hatte die Auslieferung der beiden wegen des Mordes an drei italienischen Staatsbürgern während der Militärdiktatur in Argentinien beantragt. Astiz gilt als brutalster Folterer und Mörder unter den Schergen der Militärregierung von 1976 bis 1983. Ihm gelang es, die Menschenrechtsgruppe Mütter der Plaza de Mayo zu unterwandern und zu zerschlagen. Er soll für das Verschwinden einer 15-jährigen Schwedin verantwortlich sein. Auch die Morde an zwei französischen Nonnen werden ihm zugeschrieben. Ein Pariser Gericht verurteilte ihn deshalb 1990 in Abwesenheit zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. In Argentinien konnte der blonde Todesengel straffrei leben, da ihn die Amnestiegesetze vor juristischer Verfolgung schützten. Bislang fällt nur der Tatbestand der Kindesentführung nicht unter die Amnestie für Verbrechen der Militärdiktatur. Doch dies könnte sich bald ändern. Ende Juni wurde der Ex-Militär Seferino Landa und seine Frau zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Eine Genanalyse konnte nachweisen, dass das Ehepaar die leibliche Tochter der Familie Poblete als ihr eigenes ausgegeben hatte. Wie über 80 andere Jugendliche weiß Claudia inzwischen, dass ihre heutigen Eltern zu den Mördern ihrer leiblichen Eltern gehörten. Dieser Fall könnte nun Präzedenzcharakter bekommen. Zu Jahresbeginn entschied der Bundesrichter Gabriel Carvalho, dass es unmöglich sei, die Entführung von Claudia Poblete zu verurteilen, ohne das Verschwinden ihrer Eltern strafrechtlich zu berücksichtigen. Er hob damit die bestehenden Amnestiegesetze auf. Juristen gehen davon aus, dass diese Entscheidung zum Ansatzpunkt für viele Klagen werden könnte. Der Todesengel Astiz könnte hierfür der erste Prüfstein werden.
Fusiles, Dinamita, Granadas, Revólveres fueron las armas usadas. ¿Cómo ingresó este arsenal a una cárcel de alta seguridad?
Kolumbien. Wenn Anfang Juli im kolumbianischen Radio von Granaten und Dynamit die Rede war, dann standen die Ereignisse in einem Knast von Bogotá im Mittelpunkt. Am Dienstag, den 3. Juli, kam es in dem Gefängnis in der kolumbianischen Hauptstadt zu einer Häftlingsrevolte. 10 Menschen starben bei der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen rechten Paramilitärs und Mitgliedern der linksgerichteten Guerilla-Organisation FARC, die große Gebiete des kolumbianischen Nordens kontrolliert. Einige der Häftlinge sollen versucht haben, die Gefängnismauer zu sprengen. Daraufhin wurden in allen kolumbianischen Knästen der Ausnahmezustand verhängt. Seither können die Gefängnisbehörden bei Konflikten Polizei und Armee hinzuziehen. Gefangene können ohne weiteres in andere Gefängnisse verlegt werden. Bislang musste dafür vorher die Staatsanwaltschaft befragt werden. Durch die Verschärfung der Situation ist die Hoffnung vorerst begraben, dass der vor Monaten begonnene Gefangenenaustausch zwischen FARC und Regierung den stockenden Friedensprozess voranbringen könnte. Auf einen solchen Austausch hatten sich FARC und kolumbianische Regierung am 2. Juni geeinigt. Etwa 2 Wochen später ließ die Guerillagruppe 55 Regierungssoldaten frei. Im Gegenzug konnten 14 gesundheitlich angeschlagene FARC-Mitglieder das Gefängnis verlassen. In den Folgetagen hatte die FARC weitere 305 Gefangene freigelassen. Ex-Außenminister Rodrigo Pardon wertete dieses als ein Entgegenkommen der FARC im Friedensprozess. Zu weiteren Freilassungen von Seiten des Staates ist es jedoch nicht gekommen. Daraufhin griff die FARC am 23. Juni einen Knast in Bogotá an und befreite 98 Menschen. Darunter sollen sich auch einige Mitglieder der FARC befunden haben. Der Militärchef der Organisation, Jorge Briceño, teilte mit, dass die Regierung mit diesem Angriff zum Austausch von Gefangenen gedrängt werden sollte. Fraglich bleibt, ob die kolumbianische Regierung überhaupt auf den Friedensprozess setzt. Die Milliarden von Dollar, die von den USA und der Europäischen Union für den angeblichen Antidrogenplan Colombia in das Land kommen, sind jedenfalls zu großen Teilen für den militärischen Sektor vorgesehen.
Ein Erdbeben im Süden des Landes und die Verhaftung des berüchtigten Geheimdienstchefs Vladimiro Montesinos. 2 Wochen bevor der designierte peruanische Staatschef Alejandro Toledo am 28. Juli sein Amt einnehmen wird, herrscht Aufregung in Peru. Ein großes Reformprogramm will der Präsident ins Peru durchsetzen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit soll eine Stärkung der demokratischen Institutionen durchgesetzt werden, eine Reform des korrupten Justizsystems soll einen Schlussstrich ziehen unter die Altlasten des ehemaligen Staatschefs Alberto Fujimori. Immerhin, mit solchen Vorgaben konnte sich Toledo jetzt auf einer 10-tägigen Werbetour internationale Hilfszusagen in Milliardenhöhe sichern. Auch in Berlin war Toledo zu Gast. Dort traf er sich unter anderem mit dem ehemaligen japanischen Außenminister Taro Nakayama. Der Grund? Japan soll den in das Land geflüchteten Fujimori nach Peru ausliefern. Nachdem im vergangenen Jahr zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsskandale bekannt geworden waren, flüchtete Fujimori nach Japan. Nun wurde auch noch bekannt, dass das peruanische Ex-Staatsoberhaupt fast 1 Million Dollar auf das japanische Konto seines Schwagers und ehemaligen Botschafters Victor Aritomi überwiesen hat. Während Fujimori selbst wegen seiner japanischen Staatsbürgerschaft wohl nicht mit einer Auslieferung rechnen muss, wird Aritomi eines Tages nach Peru zurück müssen. Ernsthafte diplomatische Querelen hat sich Toledo jedoch vor allem mit dem venezolanischen Staatschef Hugo Chavez eingehandelt. Nach der Verhaftung von Fujimoris ehemals rechter Hand Montesinos in Venezuela schrieb sich Chavez selbst diesen Erfolg zu. Die Regierung von Lima hingegen erklärte, sie habe in einer Kooperation mit dem US-amerikanischen FBI Montesinos aufgespürt. Und zumindest nach offiziellen Angaben geht die Festnahme von Montesinos auf die Verhaftung eines ehemaligen Vertrauten des Geheimdienstlers in Miami zurück. Den venezolanischen Behörden hingegen, insbesondere der Polizei, wurde von verschiedenen Seiten vorgeworfen, sie hätten Montesinos nach seiner Flucht aus Peru im vergangenen Jahr gedeckt. Doch Chavez konterte und lenkte den Verdacht auf den amtierenden peruanischen Innenminister Ketín Vidal. Dieser habe bereits in früheren Zeiten Geld von Montesinos erhalten. Hugo Chavez.
Er war Polizeichef während der Regierung Fujimoris, als Montesinos Sicherheitschef war. Außerdem gehören sie zum gleichen Jahrgang, was natürlich nicht viel beweist. Sie kennen sich aber seit Längerem.
Vidal selbst wies die Anschuldigungen als Rufmordkampagne zurück. Und in der Tat wird derzeit in Lateinamerika jede Chance genutzt, um Chavez wegen seiner eigenwilligen Politik neben Fidel Castro zu den Bad Guys zu erklären. Aber auch in der venezolanischen Gesellschaft ist man skeptisch. Schließlich liegt der Verdacht einer Komplizenschaft zwischen Montesinos und Chavez nahe, da Chavez nach einem gescheiterten Putschversuch im Jahr 1992 eng mit peruanischen Militärs zusammenarbeitete. Patricia Poleo von der venezolanischen Zeitung Nuevo País, die als erste die Präsenz von Montesinos in Venezuela meldete, erklärt:
Es war eine sehr schlecht inszenierte Tarnoperation der Regierung. Als die offizielle Erklärung verlesen wurde, war Vize-Innenminister General Belisario Landi so nervös, dass er sie vorzeitig abbrechen musste. Er antwortete nicht auf Fragen. Es gab keinerlei Erklärung über die Art und Weise, wie die Aktion durchgeführt wurde. Niemand erklärte, wie Montesinos verhaftet wurde. Niemand veröffentlichte Details der Ermittlungen und der Verhaftung. Dies war keine Verhaftung, sondern eine Übergabe.
Wer tatsächlich hinter der Operation steckt, wird wohl nie endgültig öffentlich werden. Montesinos arbeitete lange Jahre mit dem US-amerikanischen Geheimdienst CIA zusammen. Rund 264 Millionen Dollar hat er nach Angaben der peruanischen konservativen Zeitung El Comercio angehäuft. Sein Handwerk: Drogen- und Waffenhandel, Korruption und Mord. 52 Prozesse und 140 Untersuchungsverfahren laufen derzeit in Peru gegen ihn. 553 weitere Personen sollen in seine Geschäfte involviert gewesen sein. Montesinos selbst sitzt seit seiner Verhaftung im Hochsicherheitsgefängnis des Marinestützpunkts von Callao. Die Mithäftlinge in dem Knast, den er selbst bauen ließ, mutmaßliche Führer der Guerilla-Organisationen Sendero Luminoso und Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dem MRTA. Dort wird er bestens bewacht, denn viele fürchten, dass der Geheimdienstmann einem Anschlag zum Opfer fallen könnte. Nicht zu Unrecht. Schließlich ist Montesinos selbst der Einzige, der Licht ins Dunkel seiner Geschichte bringen könnte. Auf rund 30.000 Videobändern soll er zu seiner eigenen Sicherheit seine illegalen Geschäfte aufgezeichnet haben. 2.000 davon konnte die peruanische Justiz bisher ausfindig machen. Montesinos selbst gibt sich für den Fall einer Veröffentlichung der Bänder sicher. Das wird ein Gemetzel werden. Ich habe seit 1990 Videos aufgenommen, in denen Unternehmer, Diplomaten, Nordamerikaner, Russen, Europäer auftauchen. Wenn ich die herausziehe, wird eine internationale Krise entstehen.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.